durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
450 Baals-Propheten sind angetreten gegen einen einzigen Propheten, der im Namen des lebendigen Gottes handelt. Die Baals-Propheten scheitern bei dem Versuch, ihren Gott dazu zu bringen, ein einfaches Brandopfer zu entzünden, während der wahre Gott das Brandopfer samt Altar in Flammen aufgehen lässt. Diese Szene ist typisch für das Wirken des Propheten Elia, denn er trat häufig vor großem Publikum in Erscheinung und kündigte meistens ein Strafgericht Gottes an. Elias Nachfolger Elisa dagegen wendet sich eher einzelnen Personen oder kleineren Gruppen zu und weist sie durch ein Wunder, das er vollbringt, auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes hin. Ein gutes Beispiel dafür ist die Heilung des aramäischen Feldhauptmanns Naaman, um die es in der letzten Sendung ging. Dieser Mann wurde nicht nur von seinem Aussatz befreit, sondern lernte ganz nebenbei auch noch den Gott Israels kennen. In dieser Sendung geht es um zwei weitere Wunder des Propheten Elisa, die für seinen Dienst recht charakteristisch sind. Doch bevor es losgeht, erst einmal ein herzliches Willkommen an Sie. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Manche Wundertaten, die der Prophet Elisa vollbringt, sind schlicht und einfach ein Machterweis des großen und gnädigen Gottes. Bei anderen Wundertaten ist die Symbolhaftigkeit des Geschehens kaum zu übersehen. Die Heilung des Feldhauptmanns Naaman von seinem Aussatz ist ein gutes Beispiel dafür, weil das Aussätzigsein in der Bibel oft ein Sinnbild dafür ist, wie ein Mensch von Sünde behaftet ist. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 6, geht es nun um ein Wunder, das einiges über den Dienst und die Wesensart des Propheten selbst aussagt. Hier also der erste Vers aus Kapitel 6. Dort wird berichtet: Die Prophetenjünger sprachen zu Elisa: Siehe, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Was es grundsätzlich mit diesen Prophetenjüngern auf sich hat, die fast nur in den beiden Königsbüchern, aber dort ziemlich häufig erwähnt werden, ist nicht so ganz klar. Manchmal bekommt man den Eindruck, sie seien sozusagen die Theologiestudenten jener Tage gewesen. Dann wiederum scheint es sich um eine Gemeinschaft prophetisch begabter Leute zu handeln, die mit ihren Familien fast wie in einem Orden zusammenleben. Wobei das eine das andere ja nicht ausschließen muss. In dem gerade gelesenen Vers äußern sie jedenfalls den Wunsch, den Versammlungsraum zu vergrößern, in dem sie sich treffen, um von dem Propheten unterwiesen zu werden. Das Wort »wohnen« in Vers 1 würden wir heute zwar eher mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad in Verbindung bringen, aber es heißt ja, wo wir vor dir wohnen. Gemeint ist also, wo wir vor dir zur Ruhe kommen und dir zuhören. Dass der Versammlungsraum inzwischen zu klein geworden ist, wundert mich übrigens nicht. Denn schließlich ist Elisa inzwischen eine bekannte Persönlichkeit im Nordreich Israel geworden. Das lässt sich aus mehreren Nebenbemerkungen der vorausgegangenen Kapitel schließen. Und kluge und engagierte Lehrkräfte sind bis heute das Aushängeschild einer guten Schule, die sich über einen Mangel an Schülern niemals beklagen muss. Vers 2. Die Prophetenjünger schlagen Elisa vor: Lass uns an den Jordan gehen, und jeder von uns soll dort einen Stamm holen, damit wir uns eine Stätte bauen, wo wir wohnen können. Vielleicht wäre das ja im übertragenen Sinne auch ein guter Vorschlag, wie man den Vandalismus an manchen Schulen heutzutage in den Griff bekommen könnte. Nämlich, indem man einfach zu den Schülern sagt: Baut euch eure Schule doch selbst. Mir ist schon klar, dass das heute nicht so umsetzbar ist, aber vielleicht würde es ja schon etwas nützen, die Schüler mehr an der Ausgestaltung der Schulräume zu beteiligen. Das macht nicht nur Spaß, sondern fördert auch den sorgfältigen Umgang mit dem Gebäude und der Inneneinrichtung. Zurück zu den Prophetenjüngern, die ihren Versammlungsraum gern erweitern möchten. Sie schlagen also Elisa vor, zum Jordan zu gehen und dort Holz zu schlagen. Wenn jeder anpackt und einen Balken mitnimmt, oder einen Stamm, wie es in der Lutherbibel heißt, dann dürfte die Sache verhältnismäßig schnell zu erledigen sein. Hören Sie nun, wie Elisa auf diesen Vorschlag reagiert. Er sprach, geht hin. Und einer sprach, geh doch mit deinen Knechten. Er sprach, ich will mitgehen. Und er ging mit ihnen. Und als sie an den Jordan kamen, hieben sie Bäume um. Von den Prophetenjüngern kam der Vorschlag, den Versammlungsraum zu vergrößern, also ist es eigentlich auch klar, dass sie die Arbeit übernehmen. Aber sie möchten Elisa, ihren Lehrer, gern dabei haben, und er ist auch gleich damit einverstanden. Das lässt auf ein sehr gutes, freundschaftliches Verhältnis zueinander schließen. Als nun direkt am Ufer des Jordans ein paar Bäume gefällt werden, um das Holz als Baumaterial verwenden zu können, passiert einem der Prophetenjünger ein Missgeschick. In Vers 5 wird berichtet, »Und als einer einen Stamm fällte, fiel ihm das Eisen ins Wasser. Und er schrie, O weh, mein Herr! Und dazu ist's noch entliehen.« Mit dem Eisen ist die Klinge einer Axt gemeint, die sich vom Stiel gelöst hat. Ärgerlich, aber kein Drama, würden die meisten von uns sagen. Notfalls muss man eben in den Baumarkt fahren und eine neue Axt kaufen. Derjenige, der seine Axt ausgeliehen hat, wird schon Verständnis dafür haben. Aber damals war ein solches Werkzeug eben noch etwas wert. Selbstverständlich wurde es in Handarbeit angefertigt, und es brauchte einiges an Wissen und Geschick, um eine ordentliche Klinge herstellen zu können. Auch das notwendige Eisen, das eine bestimmte Beschaffenheit aufweisen musste, um es härten zu können, war nicht immer leicht zu bekommen. Eine Nebenbemerkung aus dem ersten Buch Samuel macht dies deutlich. In Kapitel 13 geht es dort um Waffen, die eigentlich dringend gebraucht wurden. Aber, Zitat, als nun der Tag des Kampfes kam, wurde kein Schwert noch Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn hatten Waffen. Also der König und sein Sohn, weil sie zu den Wohlhabenden gehörten. Aus all dem Gesagten lässt sich schlussfolgern, dass eine ordentliche Axt zu jener Zeit schon einen gewissen Wert darstellte. Deshalb war es wohl für den Prophetenjünger, der am Jordan einen Baum fällte, eine kleine Tragödie, als die Axtklinge sich vom Stiel löste und auf Nimmerwiedersehen im Jordan verschwand. Ja, wahrscheinlich hatte er sich die Axt ausgeliehen, weil er zu arm war, um sich ein solches Werkzeug selbst zulegen zu können. In einigen Bibelkommentaren wird dem Prophetenjünger unterstellt, dass er zu ungeschickt war, zu sorglos und dass er sich niemals hätte etwas ausleihen sollen. Ehrlich gesagt kann ich mit solchen Vermutungen nichts anfangen. Zumal im Bibeltext nichts darüber steht, dass Elisa ihn in irgendeiner Weise getadelt hätte. Fraglos aber konnte eine Axt auch zu einem sehr gefährlichen Werkzeug werden. Absichtlich, meistens aber unabsichtlich. Und das geschah wohl immer wieder einmal, denn im 5. Buch Mose gibt es eigens einen Abschnitt darüber, was zu beachten ist, wenn es sozusagen zu einem Arbeitsunfall kommt. Sprich, wenn jemand unabsichtlich durch eine Axt getötet wird. Dort heißt es, wenn jemand seinen Nächsten erschlägt, nicht vorsätzlich, und hat vorher keinen Hass gegen ihn gehabt, etwa wenn jemand mit seinem Nächsten in den Wald ginge, Holz zu hauen, und seine Hand holte mit der Axt aus, das Holz abzuhauen, und das Eisen führe vom Stiel und träfe seinen Nächsten, so dass er stirbt. Der soll in eine dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibt. Gemeint sind die sogenannten Freistädte, in denen einem solchen unglücklichen Menschen Schutz gewährt wurde. Um noch einmal auf die Bibelkommentatoren zurückzukommen, die dem Prophetenjünger einen leichtfertigen Umgang mit der geliehenen Axt vorwerfen, ich habe den Eindruck, dass er im Gegenteil sehr vorsichtig damit umgegangen ist. Der gerade vorgelesene Abschnitt aus dem 5. Buch Mose deutet ja an, dass beim Holzfällen öfter mal jemand zu Tode kam. Der fragliche Prophetenjünger hat sich jedoch beim Fällen eines Baumes so hingestellt, dass die Axtklinge im Fall eines Falles niemanden verletzen konnte, sondern im Wasser landete. Ob Sie es glauben oder nicht, in manchen älteren Bibelkommentaren wird auch die Tatsache, dass sich der Prophetenjünger eine Axt ausgeliehen hat, zum Thema gemacht. Sich etwas auszuleihen, wird mit Schuldenmachen gleichgesetzt. Und davor sollte man als gläubiger Mensch doch bitte schön Abstand nehmen und sich mit dem begnügen, was Gott einem zugedacht hat. Auweia, dachte ich, als ich das las, dann könnte man demjenigen, der seine Axt verliehen hat, ebenso gut vorwerfen, dass er sich vorher nicht eine neue, eine bessere Axt mit Sicherheitsprüfsiegel gekauft hat. Man sollte beim Auslegen des Bibeltextes also wirklich auf dem Teppich bleiben und lieber darüber nachdenken, was man selbst an andere weitergeben kann, um ihnen zu helfen. Ich selbst habe schon Christen kennengelernt, die Missionarsfamilien dadurch unterstützen wollten, indem sie ihnen abgetragene Kleidungsstücke überließen. Und statt ein bisschen Geld locker zu machen für die Traktatmission, steckten sie ihren Mitbürgern lieber abgerissene Kalenderblätter mit Bibelsprüchen in den Briefkasten. Meine Empfehlung, lieber mal ein teures Werkzeug beim Nachbarn ausleihen und dafür nicht knausrig sein, wenn es um die Mission oder die Gemeindearbeit geht. Zurück zu unserem Bibeltext. Der Prophetenjünger ist also richtiggehend entsetzt, als sich die Klinge der Axt vom Stiel löst und mit einem Plumps in den Jordan fällt. Schon öfter habe ich von kritischen Bibellesern gehört, na, so tief ist der Jordan die meiste Zeit über doch nicht, und die Klinge wird ja nicht im hohen Bogen sonst wohin geflogen sein, sondern sich irgendwo am Rand des Jordans befunden haben. Mit anderen Worten, sie halten die ganze Geschichte, wie sie im zweiten Buch der Könige geschildert wird, für konstruiert. Die geschilderten Umstände erscheinen ihnen schlichtweg unglaubwürdig. Doch als ich im Rahmen einer Studienreise selbst mal am Jordan war, konnte ich gut nachvollziehen, warum die Axtklinge selbst im seichten Wasser kaum zu finden gewesen sein dürfte. Denn das Wasser war so schlammig, dass man auch an flachen Stellen nicht auf den Grund schauen konnte. Der Prophetenjünger damals wusste aber wenigstens die ungefähre Stelle, wo die Axtklinge ins Wasser geflogen war, und die zeigte er dem Propheten Elisa. In Vers 6 unseres Bibeltextes wird berichtet: Aber der Mann Gottes sprach: Wo ist's hingefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen Stock ab und stieß dahin. Da schwamm das Eisen. Tja, an diesem Punkt braucht man nicht weiter darüber zu diskutieren, wie wahrscheinlich es ist, dass die Schilderung auch den Tatsachen entspricht. Denn wenn die Klinge einer Axt an der Wasseroberfläche schwimmt, dann handelt es sich fraglos um ein Wunder. Einerseits um ein kleines, völlig unspektakuläres Wunder. Andererseits ist es aber schon etwas Besonderes, wenn die physikalischen Gesetze für einen Moment außer Kraft gesetzt werden und ein schweres Metallteil plötzlich auf dem Wasser schwimmt. Auf der Suche nach einer geistlichen Aussage, die damit verbunden sein könnte, habe ich mich gefragt, was sich denn durch dieses schwimmende Stück Metall im Leben des Prophetenjüngers vermutlich ändern wird. Nun, zunächst einmal kann er seine Arbeit fortsetzen und damit dazu beitragen, dass der Versammlungsraum, der erweitert werden soll, bald fertig wird. Zweitens kann der Prophetenjünger demjenigen, der ihm die Axt ausgeliehen hat, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, unter die Augen treten. Und drittens wird der Prophetenjünger wohl nie vergessen, dass sich Gott auch um die kleinen Katastrophen in seinem Leben kümmern will. Auch die sind ihm wichtig, weil der Mensch, der sie erlebt, Gott wichtig ist. Man kann nur hoffen, dass diese Botschaft dem Prophetenjünger tatsächlich durch den Kopf geht. Im Bibeltext wird lediglich berichtet, Vers 7, und Elisa sprach: Heb's auf. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Es gemeint ist das Eisen, also die Klinge der Axt. Und damit kommen wir zu einer anderen Begebenheit, die in Kapitel 6 geschildert wird. Wieder einmal kommt es zu einem militärischen Konflikt zwischen dem Nordreich Israel und den Aramäern. Das Königreich Aram wird in manchen Bibelübersetzungen auch als Syrien bezeichnet. Somit wissen Sie also, wo es auf einer heutigen Landkarte ungefähr zu finden ist. Ich lese nun die Verse 8 bis 11. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach: Wir wollen da und da einen Hinterhalt legen. Aber der Mann Gottes, nämlich der Prophet Elisa, sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an den Ort, dem ihm der Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut, und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber. Und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen, »Wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unseren es mit dem König von Israel hält?« Nicht nur einmal oder zweimal, sondern immer wieder bekamen die Israeliten mit, wo die Aramäer sie in einen Hinterhalt locken oder sie überfallen wollten. »Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen«, dachte sich der König von Aram, und kam zu dem Schluss, dass es einen Verräter in den eigenen Reihen geben müsse. Oder einen Spion der gegnerischen Seite, der sich unter seine Leute gemischt hat. Also versucht er, unter seinen Obersten die undichte Stelle ausfindig zu machen. Vers 12, da sprach einer seiner Obersten, »Nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist.« Das ist natürlich eine erschreckende Vorstellung für den König von Aram. Fast unvorstellbar, dass der Prophet Elisa ein so guter Spion sein soll, wo es doch zu seiner Zeit noch keine technischen Hilfsmittel gibt. Trotzdem hat es den Anschein, als ob sich selbst im Schlafzimmer des Königs eine feindliche Wanze befindet. Doch von einem spionierenden Propheten kann keine Rede sein, sondern Elisa bekommt von Gott alles Wesentliche mitgeteilt, damit die Israeliten den Aramäern nicht in die Falle gehen. Für den Aramäerkönig ist das aber Grund genug, um Elisa aus dem Weg räumen zu wollen. Ich lese weiter ab Vers 13. Er sprach zu seinen Oberen, »So geht hin und seht, wo er ist, damit ich hinsende und ihn holen lasse.« Und sie sagten es ihm an und sprachen, »Siehe, er ist in Dothan.« Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, »O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun?« Er sprach, »Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind.« Rein menschlich gesehen ist das natürlich Unsinn. Der Prophet Elisa und sein Diener, das ergibt nach Adam Riese ein winziges Heer, das gerade mal aus 2 Personen besteht. Das Heer der Aramäer dagegen hat die Stadt belagert und ist mit Pferden und Streitwagen ausgerüstet. Vers 17. Und Elisa betete und sprach, »Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe.« Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Immer wenn ich diesen Vers lese, läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Wie muss es da erst dem Diener ergangen sein? Er sieht eine himmlische Streitmacht, die der irdischen auf Seiten der Aramäer bei weitem überlegen ist. Ich möchte nicht darüber spekulieren, ob es eine himmlische Streitmacht gibt, die tatsächlich so aussieht, oder ob Gott dem verängstigten Diener nur durch eine Art Vision zeigt, du brauchst dich nicht zu fürchten, ich bin an deiner und an Elisas Seite. Seltsamerweise begegnet man heute manchen Christen, die ebenfalls von Visionen, Bildern oder Eingebungen reden. Doch wenn es dann wirklich darauf ankommt, mutig zu sein und für Gottes Sache einzustehen, dann verlässt sie oft der Mut und sie sagen, tut mir leid, aber ich bin nicht erfahren genug in solchen Dingen. Vielleicht sollte lieber jemand anderes für Gottes Sache eintreten. Solche Christen bezeichne ich gern als Houdini-Christen. Houdini war Anfang des 20. Jahrhunderts ein berühmter Entfesselungs- und Zauberkünstler. Naja, und die Houdini-Christen besitzen die Fähigkeit, sich ruckzuck von allem zu befreien, was ihnen nicht passt, und simsalabim sind sie entschwunden. Wie der Prophet Elisa auf die tödliche Bedrohung durch die Aramäer reagiert, wird in unserem Bibeltext ab Vers 18 beschrieben. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach: Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Das ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Die aramäischen Kriegsleute lassen sich also von Elisa, den sie nicht sehen können, weil sie mit Blindheit geschlagen sind, in die Irre führen. Genauer gesagt nach Samaria, also mitten in die Hauptstadt ihrer Feinde. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa: Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, und sie sahen, und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie töten? Er sprach: Du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet. Und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Was für ein beeindruckendes Wunder, das durch menschliche Weisheit und Güte noch großartiger wird. Ich kann mir gut vorstellen, wie dem König von Aram fast die Spucke weggeblieben ist, als er von seinen Leuten hörte, wie respektvoll sie von ihren Feinden in Samaria behandelt wurden. Bestimmt berichteten sie aber auch darüber, wie sie auf einmal von Blindheit geschlagen wurden. Und das mag auch dem König von Aram eine gewisse Ehrfurcht abgenötigt haben. Wie es auch sei, erst einmal hat das Nordreich Israel Ruhe vor den Aramäern. Doch schon im nächsten Abschnitt von Kapitel 6 wird berichtet, dass sie erneut aufmucken. Weiter ab Vers 24. Danach begab es sich, dass Ben-Hadad, der König von Aram, sein ganzes Heer versammelte und heraufzog und Samaria belagerte. Und es war eine große Hungersnot in Samaria. Sie aber belagerten die Stadt, bis ein Eselskopf 80 Silberstücke und eine Handvoll Taubenmist 5 Silberstücke galt. Die Aramäer versuchten also, die Stadt regelrecht auszuhungern, weil sie auf einem Bergrücken liegt und kaum einzunehmen ist. Selbst minderwertiges Fleisch, wie einen Eselskopf, den man wahrscheinlich nur für die Zubereitung einer Fleischsuppe verwenden kann, kostet inzwischen ein Vermögen. Auch der Begriff Taubenmist bezeichnet vermutlich etwas Essbares, vielleicht die Zwiebel einer Wildpflanze oder eine einfache Speise. Die Lage in Samaria ist jedenfalls so verzweifelt, dass es angeblich sogar zu einem Fall von Kannibalismus gekommen ist. Eine Frau behauptet das jedenfalls. Der König von Samaria, also der König des Nordreiches Israel, fühlt sich indessen völlig machtlos und will den Propheten Elisa zur Rechenschaft ziehen. Warum? Das bleibt unklar. Vielleicht glaubt er, dass Elisa als mächtiger Prophet, der schon einige Wunder vollbracht hat, auch die Hungersnot und die Belagerung durch die Aramäer beenden könnte, wenn er nur wollte. Im weiteren Verlauf unseres Bibeltextes wird geschildert, wie Elisa mit einigen anderen Männern in seinem Haus zusammensitzt, um wohl gemeinsam mit ihnen Gott zu bitten, dass er eingreifen und die schlimme Situation beenden möge. Plötzlich wird die Tür aufgerissen. Vers 33. Siehe, da kam schon der König zu ihm hinab und sprach: Siehe, dies Übel kommt von dem Herrn. Was soll ich noch von dem Herrn erwarten? Dieser eine Satz zeigt, dass der König mit Gott gebrochen hat. Er ist inzwischen fest davon überzeugt, Gott will mir nur Böses. Er ist dafür verantwortlich, dass die Menschen in Samaria hungern und schon so lange von den Aramäern belagert werden. Elisas Reaktion darauf? Nun, über die kann ich Ihnen an dieser Stelle nichts verraten, denn gerade haben wir das Ende von Kapitel 6 erreicht und die Kapitel 7 und 8 stehen erst in der nächsten Sendung im Mittelpunkt. Der Prophet Elisa in Lebensgefahr. Denn der König von Samaria macht nicht nur Gott, sondern auch den Propheten Elisa dafür verantwortlich, dass die Hauptstadt des Nordreiches Israel von den Aramäern belagert wird. Wie die Sache ausgeht, das erfahren Sie in der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.